Ich glaube, so den Punkt, den du als Schauspielerin erreichen kannst, dass du das Gefühl hast, boah, ich habe diese Rolle oder die Rolle hat mich komplett eingenommen. Das ist bei mir, wenn ich mich in meine Figuren begebe, meine eigenen erfundenen Tell Me Nothing from the Horse Figuren. Tell Me Nothing from the Horse habe ich gerade gesagt. From the Hall. Das oh mein Gott, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das
gut, ja. Das Spin-off.
Spin-off, tatsächlich. Wow, wow.
Hallo, wir sind die Homegirls, Josi Miller und Helene Fares. Und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück, atme tief ein und genieß die kommenden Minuten. Viel Spaß.
Ein Beat hier gebaut für Thelma Burbeng und die ist sowas von unser Gast dieses Mal. Thelma ist geboren in Ghana und zieht in jungen Jahren nach Bonn, um Schauspielerin zu werden, was ihre Mutter gar nicht mal so gut fand, aber ihr Talent setzt sich durch und sie spielt in Tatorten, Fernseh- und krassen Kinofilmen mit, hat ein eigenes satirisch-politisches YouTube-Format und in meine kleine Einleitung passen überhaupt nicht all die großartigen Dinge, die sie gemacht hat und macht und all ihre Talente, die sie hat. Deshalb macht euch einen kleinen Cappuccino mit Hafer und hört jetzt dieser wundervollen Folge mit Thelma Burbeng zu Ligrü.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Unsere neue Gästin wurde eben von meiner wunderbaren Kollegin Josi, hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Vorgestellt und jetzt nochmal in aller offiziellen Manier. Hallo, liebe Thelma.
Hi.
Finally.
Endlich.
We made it.
Ey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber um mich rum waren alle krank. Dann war ich sehr lange krank und ich habe so eine kleine Statistik in meinem Kopf erhoben, dass gerade alle gleichzeitig Grippe haben,
ja,
mit schlimmen Glieder- und Kopfschmerzen.
Aber ist es nicht immer so, dass wenn man selber krank ist, man sowieso das Gefühl hat, dass alle anderen auch gerade krank sind?
Mm. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe das krasseste Immunsystem ever, weil um mich herum sind wirklich immer alle krank,
aha,
tatsächlich. Wirklich, ich habe das Gefühl, jede zweite Woche, wenn ich meine Mutter anrufe, dann hustet die mir ins Telefon und ist so, ey, ich kann gerade nicht, mein Bruder ist ständig krank geschrieben, meine Schwester ist ständig krank, ich bin die Einzige. Wenn ich was habe, ist eher so wegen Unterleib, Periode, Endometriose und so, das knockt mich dann aus, aber dass ich so krank bin, so grippemäßig oder so.
Was ist dein Geheimnis?
Ich wollte auch noch fragen.
Ich weiß auch nicht.
Du warst so 10 Jahre gestillt.
Sex, Drugs and Rock'n'Roll, würde ich sagen. Wirklich.
Schön.
Gangbangs,
Drogen,
Partys,
bekanntermaßen phänomenal fürs Immunsystem. Wollen wir einmal hier so festhalten.
Ich glaube tatsächlich, man hat entweder, glaube ich, ein krasses Immunsystem. Ich glaube, ich habe das einfach. Und selbst wenn ich krank bin, bin ich meistens so ein Tag oder zwei Tage krank. Also, dass ich mal wirklich flach liege wegen einer Grippe oder Erkältung.
Krass.
Und eine Woche ausgenockt bin.
Aber warte, du warst doch letztens in Ghana und dann warst du doch richtig weg.
Ich hatte Corona in Ghana, aber selbst da, das war aber vorletztes Jahr mittlerweile, quasi da, das waren auch nur 5 Tage. Und als ich so bei 36 Grad Schüttelfrost hatte, war ich so, okay, something is wrong.
Shit.
Und da war es, für 2 Tage lag ich im Bett und konnte nicht und danach ging es mir besser und am 5. Tag war ich auch schon wieder negativ.
Warte mal, 36 Grad?
Ist das Außentemperatur?
Ach so, Außentemperatur, genau. Nein.
So Körper, ich weiß gar nicht, ist das, kann man mit 36 Grad Körpertemperatur? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, dass man bei ab 40 so stirbt. Und wie ist es, wenn man aber unterkühlt?
Ich glaube, 36 ist normal, oder?
Ja, 36,56 ist normal. Ich habe wirklich mich sehr lange damit beschäftigt. Ich habe mir dann ein neues Fieberthermometer. Nein, man liegt 5 Tage mit Grippe im Bett und hat so Fieber und dann guckt man genau, ab wann ist leichtes Fieber, ab wann hohes.
Okay.
Dann habe ich mir ein neues Fieberthermometer bestellt, was man so im Ohr misst.
Ah,
da hatte ich jede 3 Minuten einen anderen Wert. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Okay.
Ja, es ist alles sinnlos. Dann wurde meine kleine Katze sterilisiert und dann musste ich ganz viel zu Hause bleiben und mich kümmern. Und deshalb ist in letzter Zeit gar nicht viel passiert, außer dass jetzt Ostern war. Was ist denn bei euch?
Erzähl mal.
Also Ostern, wirklich, ich glaube, wenn ich Kinder hätte, wäre das vielleicht was anderes oder so. Aber geht komplett an mir vorbei, außer dass irgendwie Parkplätze draußen sind, weil alle weg sind. Und keine Ahnung, sonst die Stadt so ein bisschen ruhiger wirkt, ist bei mir gar nichts. Also es ist nicht mal so, dass meine Mutter schickt dann in die Family-Gruppe so diese vorgefertigten Pro-Ostern, weißt du, diese kleinen Videos oder GIFs oder irgend so ein Scheiß, aber sonst habe ich mit Ostern so gar nichts am Hut, ich gehe auch nicht in die Kirche oder irgendwie sowas.
Wie ist es denn, also ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz, Josi hat dich ja in unserem Intro schon vorgestellt unter einem wunderschönen Beat, den sie sogar selber vorgebaut hat, aber ich glaube, viele unserer HörerInnen kennen dich noch gar nicht so genau.
Was sind das denn für HörerInnen? Entschuldigung mal bitte.
Excuse you?
Ich habe das Gefühl. You?
Man kennt dich so projektwise, aber niemand überblickt vielleicht das Gesamtwerk.
Genau, deswegen,
weil es einfach so viel ist.
Gucken das war jetzt sehr schön oder? Formuliert, Josi.
Guck mal, wie Josi einfach so meinen Scheiß gerade so schön verpackt
so,
hat. Ne?
Dich kennt keiner. Und sie so.
Unsere HörerInnen sind sehr jung. Ich schmeichle euch. Erzähl doch mal, wo bist du aufgewachsen, wo kommst du her, was ist dein Background, wie bist du zum Schauspiel gekommen und why are you who you are?
Why, das ist eine sehr gute Frage, why I am who I am. Richtig philosophisch. Also, ich bin geboren in Ghana, seit meinem 4. Lebensjahr aber in Deutschland. Ich bin in der wunderschönen Stadt Meckenheim bei Bonn groß geworden. So NRW halt, ne, da bin ich groß geworden. Also meine Erinnerungen beginnen tatsächlich auch im Meckenheimer Kindergarten. Sozusagen so mit dem, ich weiß, in Ghana, mein Bruder ist ein Jahr älter als ich, der hat noch so ein bisschen Erinnerungen an die Zeit, die wir da mit meinen Großeltern da verbracht haben und so, das ist aber komplett weg, wirklich meine Erinnerung beginnt so in Deutschland im Kindergarten und dann bin ich in Meckenheim groß geworden, habe da Abi gemacht und so weiter, bin da groß geworden und wollte schon immer Schauspielerin werden. Ich habe mir nie was anderes vorstellen können. Ich wollte schon immer, meine Mutter hat auch gesagt, als ich dann mit meinem Bruder nach Deutschland gekommen bin, ich war schon als kleines Kind, also schon aus Ghana kommt immer, wenn ich den Raum betreten habe, immer so, hier bin ich. Mein Bruder immer eher so ein bisschen ruhiger, immer so ein bisschen schüchterner auf den Boden geguckt, ich immer so nach oben und so, tada, da bin ich. So, als wäre die Welt meine Bühne. Das heißt, ich habe auch schon als Kind und Jugendliche immer so ein Theater, Filmgruppen und so Sachen gemacht, immer so in die Richtung gearbeitet. Natürlich nicht auf den Wunsch meiner Eltern. Meine Eltern wollten natürlich, they wanted me to become a doctor, a engineer or a lawyer. Und
I can relate.
Das ist ganz normal, ne? Genau, und dann bin ich nach dem Abi nach Köln gezogen und habe dann, keine Ahnung, ich habe dann noch Praktika gemacht, damals bei Viva, beziehungsweise Viva Plus, beim WDR gearbeitet, immer schon so im Medienbereich irgendwie mich so rumgetaumelt, habe mich eingeschrieben an der Uni für Afrikanistik, habe so ein bisschen angefangen zu studieren, war in der WAK, Westdeutsche Akademie für Kommunikation, habe dann Medienmarketing studiert. Ich glaube, um ein bisschen so eine Basis zu haben, ja, um irgendwie was Vernünftiges zu machen. Und dann bin ich aber letztendlich, dann war ich schon so Anfang 20 oder 23 oder so, dann bin ich in Köln auf die Schauspielschule gegangen, endlich. Nach jahrelang hin und her. Gab ein Mädel, das ich mal getroffen habe, die auch auf der Schauspielschule war. Und die war so, und jedes Mal, wenn ich sie getroffen habe, ich so, sag mal, wie ist das auf der Schauspielschule? Und sie so ganz im Ernst, Emma, laber mich nicht voll. Jedes Mal, wenn ich sie sagst, willst du auf die Schauspielschule, dann geh doch einfach mal zum Vorsprechen. Ich so, ja, ist ja gut. Und dann habe ich das dann gemacht in dem Jahr und das hat dann geklappt. Und seitdem, dann war ich 2,5 Jahre in Köln an der Schule des Theaters, Theater der Keller. Bin dann nach Berlin gewechselt an die Filmschauspielschule 2007. Und seit 2007 bin ich auch in Berlin. Hab 2009 abgeschlossen und hab nachdem ich fertig war, habe ich natürlich gedacht, jetzt steht mir die Welt offen, rote Teppiche werden ausgerollt, überall, wenn ich hinkomme. Dem war aber nicht so, sondern komisch, ne? Ist auch nicht so richtig verstanden. Ja, war dann natürlich total schwierig. Ich meine, es ist eh ein sehr, sehr krasser Beruf, wenn man irgendwie durchstarten will, egal welche Hautfarbe man hat und was man machen will. Aber ich habe dann erst begriffen, sozusagen als Dark-Skin-Frau in Deutschland, da irgendwie in Anführungsstrichen normale Rollen zu bekommen oder überhaupt eine Rolle zu bekommen, war dann auf jeden Fall eine krasse Herausforderung.
Vor allem zu der Zeit noch, ne?
Zu der Zeit, es ändert sich ja jetzt so langsam, jetzt ist so dieses Wort Diversität und Integration und keine Ahnung, intersektionale Gruppen, das sind alles Begriffe, die gibt es erst seit ein paar Jahren oder gefühlt seit 3 Jahren oder so, erst in unseren Branchen, sage ich jetzt mal. Aber damals war das ja noch gar nicht. Also die ersten Rollen, die ich gespielt habe oder Angebote, die ich bekommen habe, waren durchgehend Sklaven, Putzfrauen, Prostituierte, Refugees, Dienstmädchen,
und
die gar kein Deutsch sprechen oder gebrochenes Deutsch.
Hast du es angenommen, weil du musstest, oder hast du dann aus ethischen Gründen gesagt, nicht mach
ich? Na klar, also ich weiß, dass es früher schon Leute gab, die gesagt haben, auf gar keinen Fall, also Leute, auch andere POCs, Sisters and Brothers, die auch schon länger in der Branche waren und auch schon länger am Fighten waren als ich und wahrscheinlich auch schon darüber hinaus waren und gesagt haben, ich mach den Scheiß nicht mehr. Aber ich habe natürlich gedacht, ich kann entweder sagen, ich mache es nicht und hab nichts auf meiner Vita stehen, oder ich mache was und mache denen dann die beste und geilste Putzfrau. Oder ich bin auch immer schon jemand gewesen. Ich habe da im Set oder in dem Kontext immer schon Sachen auch angesprochen. Also ich bin da nicht zum Set gegangen, habe jetzt einen auf Refugee für die gemacht, sondern habe gesagt, hört mal zu, Leute, ich mache das jetzt und finde es doch cool, dass ich endlich mal was zu spielen habe. Das kann ja nicht sein. Ich spreche sogar Kölsch.
Ja.
Also ich stand da vor den Regisseuren und habe gesagt, ich bin eine Afro-Kölsche, ich spreche sogar Kölsch, ich weiß nicht, was ihr noch mehr wollt. Also ja. mehr integrieren, als ich das gemacht habe, kann man nicht. Das heißt, beim nächsten Film denkt doch bitte an mich. Also ich habe schon versucht, das dann in dem Kontext immer so zu kommunizieren und dann weiterzumachen. Und wie gesagt, ich glaube, auf meiner Vita stünde nichts, wenn ich bei den ersten Projekten gesagt hätte, ich mach's nicht.
Ich glaube, man muss auch dazu sagen, so, du meinst das natürlich jetzt nicht degradierend gegenüber Refugees und Putzkräften und
so weiter. Um Gottes Willen. Das hatte ich auch schon mal gut, dass du es nochmal sagst, dass dann auch eine Frau gesagt hat, so, ja, sie ist Sexarbeiterin, ob ich ein Problem mit SexarbeiterInnen habe. Meine, die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin eine Aktivistin auch in meinem Leben, grundsätzlich für alle marginalisierten Gruppen, letztendlich auch als schwarze Frau. Natürlich habe ich kein Problem mit geflüchteten Menschen, nicht mit Prostituierten, mit Dienstmädchen, ganz im Gegenteil. Es geht natürlich nur darum, in welche Schubladen man gesteckt wird. Es gibt natürlich genauso, es gibt natürlich auch schwarze Ärztinnen und PolitikerInnen.
Und das müssen wir sehen, ja.
Und das sind halt die Sachen, darum ging es mir eher, um die Darstellung sozusagen von bestimmten Migra-Gruppen und nicht darum, dass ich ein Problem habe mit bestimmten Gruppen.
Und bist du es leid, dass es in Interviews oft noch Thema ist und Thema sein muss, über verankerten Rassismus in Deutschland zu sprechen und vor allem auch im Schauspiel und wie du damit aufgewachsen bist?
Geht mir so auf den Sack, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also seit eben wirklich, man kann wirklich von Beginn meiner Karriere bis, keine Ahnung, jetzt vor ein paar Jahren, wo ich dann zum Teil gedacht habe, eigentlich braucht ihr mich gar nicht interviewen, lest doch einfach das Interview, das ich vor 10 Jahren gegeben habe. Weil das sind immer noch dieselben Fragen. Ja. Ihr stellt mir seit 10 Jahren dieselben Fragen. Und ich bin ja nicht, es ist ja nicht wie bei jeder anderen Schauspielerin. Also wenn eine weiße Schauspielerin ein Projekt hat, dann wird sie ja gefragt, wie hast du dich darauf vorbereitet? Hat dir das Spaß gemacht? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was war die Herausforderung in dem Kontext von der Probe oder der Inszenierung oder der Arbeit oder wie auch immer? Also das sind ja Fragen. Ich bin ja Künstlerin in erster Linie und Schauspielerin. Mit vielen Qualitäten, hoffe ich mal. Und es geht ja nicht immer nur darum, wie ich im Kontext stehe zu meiner Hautfarbe oder wie schwierig das war, immer nur mit Problemen konfrontiert zu werden. Das finde ich natürlich immer, geht mir richtig auf den Sack, auf jeden Fall.
Wie ist es für dich als Frau im Rap?
Ey, es gibt ja viele von uns, die sagen, dass ihnen diese Frage zum Hals raushängt. Nee, gar nicht.
Okay.
Ich finde das wirklich, ich rede da gerne immer weiter drüber, eben weil ich, glaube ich, bevor ich irgendetwas bin, Aktivistin bin. Also das ist so das, was über allem steht. Und ich sage so, jeder Space, den ich irgendwie occupyen kann, um über dieses Thema zu sprechen und dann irgendwann mal über Palästina zu reden. So, egal worüber wir reden, Palästina kommt so mit rein. Wenn ich diese Spaces bekomme, dann nutze ich die auch.
Okay, verstehe ich natürlich voll unter dem Gesichtspunkt, aber als Frau im Rap wird mir auch seit 16 Jahren, seitdem ich auflege, die Frage gestellt, wie es für mich ist, sich in so einer männerdominierten Szene durchzubeißen. Und ich bin so, es ist nicht mehr so. Also gerade im DJ-Bereich hat sich das komplett geändert und ich muss mich nicht mehr durchbeißen.
Aber ey, vielleicht ist es, weil du halt einfach schon den Namen hast, den du hast. Ich glaube halt, dass andere DJs, die weiblich sind oder vielleicht auch weiblich gelesen werden, da schon immer noch mit strugglen, dass irgendwelche Techniker zu denen kommen und denen halt sagen,
aber darum geht es doch letztendlich. Ich glaube, wir warten noch alle auf den Punkt, wo wir diese Fragen nicht mehr beantworten.
Ich beantworte das ja auch. Ich will es nur eigentlich nicht mehr. Ja. Also ich wünsche mir die Idealvorstellung, dass man es nicht mehr machen muss und dass der Technik-Johnny halt nicht mehr fragt.
Ach so, ich dachte, du meinst, dass es nicht mehr passiert, dass es jetzt dieses Problem nicht mehr gibt.
Nee, also zum einen hat sich, glaube ich, in der DJ-Szene viel getan. Und wenn man auf die Line-Ups der Festivals guckt, ist die Parität im DJ-Booking auf jeden Fall viel ausgeglichener als im Rest des Line-Ups.
Ja.
Und mir wird die Frage noch gestellt, und ich beantworte die auch, aber ich wünsche mir irgendwann einen Idealzustand, wo man mich das nicht mehr fragen muss, weil es mich langweilt und weil ich über meine Kunst sprechen will. So.
Erstens das, ich glaube auch, man bringt ja auch noch viel mehr mit als ständig. Ich meine, ich kenne so viele Frauen in verschiedenen Bereichen, die, wenn sie Interviews geben, auch genauso wie du es gerade beschreibst, wie ist es denn für mich als Frau und als Frau, wo man so denkt, so, stellt ihr Männern dieselbe Frage? Was soll das? Also ich verstehe das, also ich bin auch auf deiner Seite, dass ich denke, okay, dann werde ich das immer wieder betonen, solange es geht.
Ja.
Aber ich habe auch einfach festgestellt, ich habe so viel in den letzten Jahren so viel Energie als schwarze Person, auch die eh gerne Aktivistin ist und ich mache das auch gerne und werde es eh mal weitermachen. Aber ich habe so gemerkt, ich habe so viel Energie darauf verschwendet, weißen Menschen Dinge zu erklären, die sie zum Teil eh nicht checken. Ich hatte das Gefühl, also gerade in den letzten Jahren, dass dann ständig irgendwas anderes ist. Man hat irgendwie das Gefühl, man ist schon einen Schritt weiter, man redet über bestimmte Dinge, stellt aber dann fest, man befindet sich doch in so einer Bubble, weil dann sitze ich am Theater doch wieder neben einem Schauspielkollegen, der mit mir diskutiert, warum er das N-Wort sagen will. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, egal was ich mache, man fängt immer wieder von vorne an.
Ja, das ist leider so.
Du bist in einer Bubble und denkst, irgendwie ist alles cool, alles in Vogue, alle haben es gecheckt. Und dann bist du aber, wenn du brauchst, nur ein bisschen über deinen Tellerrand gucken und stellst fest, in meinem Fall jetzt RegisseurInnen, ProduzentInnen, Leute aus der Branche grundsätzlich, du fängst immer wieder von vorne ein. Deswegen habe ich, glaube ich, einfach diesbezüglich mein Mindset geändert. Hab gedacht, ganz im Ernst, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich habe keinen Bock mehr. Also ich mache ja eh das, was ich mache. Ne? Also ich meine, ich werde nicht aufhören, aktivistisch zu sein. Aber ich versuche jetzt meine Energie mehr auf mich und meine Community zu lenken.
Oh, das check ich voll, Mann.
Weil ganz viel, was ich gemacht habe, war, dass meine Energie immer darauf verschwendet habe, sage ich jetzt mal bewusst, weiße Menschen aufzuklären, Dinge zu machen, damit die es verstehen. Ich habe sogar mit meinem Comedy-Programm, was ich angefangen habe, es ging darum, dass Rassismus oder bestimmte Themen für weiße Menschen einfacher sind, dass die auch mal darüber lachen können. Das ist nicht so. Ich habe immer in deren Dienst oder in deren Sinne gehandelt und habe dann irgendwann gemerkt, irgendwie so ganz im Ernst, bringt überhaupt nichts. Das ist meine Energie. Ich bin dann zu Hause und heule und bin verzweifelt und bin traurig. Ich finde, das beste Beispiel ist die letzte Instanz. Hier diese,
ja, Mann.
Diese schlimme, ekelhafte, widerliche Sendung, die gemacht haben. Das war für mich, vielleicht auch für viele Migras, POCs hier, so, das war nochmal für mich so ein Cut, wo ich gedacht habe, okay, wow. Ich habe gar nichts begriffen. Das war entweder einen Monat vor, ich krieg's jetzt mir hin, vor oder nach Hanau.
Ja.
Wisst ihr noch?
Ja, das war klar. Auf jeden Fall
war um Hanau herum, wo ich gedacht habe, es war genau in der Zeit, wo wir eigentlich die ganze Zeit über Diversity und so weiter reden. Und dann wagt ihr es, so eine Sendung zu machen.
Ja.
Ladet euch Thomas Gottschalk ein, Micky Beisenherz, Janine Kunze und diesen Honky-Donky aus dem Big Brother Haus. Wer ist dieser Typ? Der war vor 30 Jahren mal im Big Brother Haus und der darf da sitzen und darüber bestimmen, ob ein rassistisches Wort weiterhin benutzt wird. Ja. Das war wirklich, also es sind vorher auch tausend andere Sachen passiert, mit Dieter Nuhr und wie sie alle heißen.
Ja, klar, Mann.
Aber da war ich echt so abgedacht, weil ich bin ja in der Branche. Ich weiß, wie viele Leute unterschreiben müssen, bevor so eine Sendung ausgestrahlt wird. Ich weiß, was passieren müsste. Das heißt, es gab so viele Leute, die da ihr Okay drunter gesetzt haben. Und dann strahlt ihr das aus und nicht schlimm genug und dann sendet ihr es nochmal. Da habe ich echt gedacht, okay, ich sitze jetzt hier zu Hause, die ganze Community, meine Inbox ist voll, die ganze Community ist am Schreien.
Alle reden durch,
alle reden drüber, alle regen sich auf. Wir als Community, wir sind fertig, wir heulen und sind total verzweifelt, weißt du, es ist total Aufruhr. Und Janine Kunze und Micky Beisenherz, meinst du, die sitzen zu Hause, sind fertig? Meinst du, die
ich glaube schon.
Meinst, ja, aber nicht wegen uns, sondern weil die einen Shitstorm hatten.
Genau.
Die hat ihren Post doch direkt wieder gelöscht.
Das ist halt das Ding und ich finde, das ist der Moment, an dem weiße Personen Allies werden, also diese Allyship wirklich zeigen müssen, dass sie halt sagen, ey, an alle meine Migra-Friends so, ihr könnt euch jetzt hinsetzen, ihr müsst jetzt nichts machen, wir machen jetzt Terror. Aber es war auch da wieder, also natürlich haben auch weiße Leute mitgemacht, aber auch da wieder waren es vor allem POCs, die mega krass Stress gemacht haben, Welle gemacht haben, sodass dieser Shitstorm natürlich völlig zu Recht ausgelöst wurde.
Erstens das, zweitens hat die den Post, nachdem die Welle dann vorbei war, auch direkt wieder gelöscht.
Ja, klar, Mann.
Wieder gelöscht. Und wie gesagt, die verzweifelt sind und bluten, denen es scheiße geht.
Genau.
Toni Morrison hat gesagt, Rassismus ist Ablenkung. Erst als das passiert ist, nicht, dass ich das vorher nicht auch gecheckt habe, habe ich nochmal gedacht, so, okay, Sister, I feel you, jetzt begreife ich, was du meinst.
Ja, Mann.
Weil wir werden die ganze Zeit abgelenkt. Das lenkt mich davon ab, mich auf meine Kunst zu konzentrieren, die Dinge zu machen, die ich gut finde. Wenn du ständig traurig bist, wütend bist, die ganze Zeit aktivistisch sein musst, wenn du die ganze Zeit gegen irgendwen oder irgendwas ankämpfen musst, dann hast du keine Energie mehr, um dich, um deine eigenen Sachen zu kümmern. Und darum geht's. Und ich glaube, das habe ich einfach gemacht. Ich habe mein Mindset geändert und habe gedacht, ganz im Ernst, macht euren Scheiß alleine, weil es ist jeden Tag irgendwas anderes.
Ja,
es ist ja nicht so, als würde ich jetzt ein Problem lösen, indem ich jetzt sage, ich setze mich mit dem Konflikt auseinander. Am einen Tag ist es Dieter Nuhr, am nächsten Tag ist es Micky Beisenherz, übernächsten Tag ist es Thomas Gottschalk. Was bringt das? Deswegen, mein Fokus liegt jetzt einfach bei mir und meinen Leuten und bei meiner Community. Und deswegen, das war so die Zeit, wo ich gedacht habe, okay, I'm going to continue what I'm doing. Aber in meinem Kopf war so Reparations. Reparations, wirklich. Reparations im Sinne von to heal my heart, aber auch tatsächlich, wenn irgendwas will, ich will nur noch wissen, weil plötzlich kam dann in den letzten 3 Jahren irgendwie so, ja, wir haben hier so eine Sendung, wir wollen unbedingt, dass Thelma Burbank das moderiert, wir können uns niemanden anderen vorstellen als Thelma Burbank. Ich so, Leute, ihr konntet euch die letzten 20 Jahre alles ohne mich vorstellen. Ihr konntet euch literally alles ohne mich vorstellen, ihr habt mich nie angerufen. Ihr habt mich nur angerufen, wenn ihr irgendwelche Fragen hattet zu Rassismus, die ich dann beantworten soll. Jetzt auf einmal könnt ihr euch das nicht mehr vorstellen. Irgendwie glaube ich euch das nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist, was zahlt ihr? How much are you paying me? Dann gebe ich euch gerne meine Expertise. Alles andere ist mir jetzt egal. Ich muss mal versuchen, diese Emotionen da rauszulassen. Sondern ich mache es genauso wie ihr. Es geht jetzt nur noch um Kohle.
Es gibt diesen schönen Spruch, Existence is Resistance. Und ich liebe den, weil der so krass zutrifft auf dieses... Also auf das, was du gerade gesagt hast mit dem Rassismus ist Ablenkung, einfach zu sein und auch diesen Aspekt irgendwie mit zu betrachten von, wie radikal Self-Care auch sein kann oder Wellness auch sein kann. Als Frau mit Migrationshintergrund, als nicht weiße Frau, als Frau mit Behinderung, als Transfrau, wie krass es ist, dass, also was für ein krass politischer Akt eigentlich auch sein kann, zu sagen, ich kümmere mich um mich, damit es mir gut genug geht, so nobody can fucking break me einfach. Mhm.
Und das ist mega anstrengend, weil egal, ob du willst oder nicht, du wirst ständig konfrontiert. Ja. Also ich in meinem Fall werde, sei es von meiner Community, wegen meines Berufs, aber auch privat natürlich auch konfrontiert. Ich bin auf irgendeiner Party, dann kommt irgendein Brother zu mir, ist so, ey, bist du nicht die Aktivistin? Ich hatte so ein Problem, willst du mir helfen? Ich so, Bro, gar kein Problem, super gerne, aber ich bin jetzt auf einer Party, ich will jetzt hier feiern und so. Also kannst du mir morgen schreiben oder sowas. Ich bin auf der Tanzfläche. Während ich tanze, hält er mir sein Handy vor Augen, wo der mit so einem Foto, wo er so blutend auf der Straße liegt. Mann, ja. Ich bin so, ey, tut mir wirklich leid, dass dir das passiert ist, aber hey, ich weiß, was ich meine. Das heißt, ich kann mich dem nie entziehen. Also ich mache das auch gerne und bin gerne am Start und deswegen sage ich auch, ob ich will oder nicht, dieser Aktivismus geht eh weiter. Ja. Aber ich glaube, ich habe zumindest versucht, so meinen Fokus ein bisschen, den Schwerpunkt, also Healing. Mir muss es auch gut gehen damit.
Ja. Wer waren denn deine Idols?
Grundsätzlich im Leben oder so?
Im Schauspiel.
Schauspiel. Mhm. Also ich meine, es gibt ganz viele, ich finde es immer schwierig zu sagen, es gibt brillante Schauspieler. Einer meiner Lieblingsfilme ist Die Farbe Lila. Mm. Also mit dem bin ich groß geworden. Kennst du den?
Nee. Ist so krass. Den könnt ihr unbedingt gucken,
was ist,
Alter.
Der wusstest du, dass der von Steven Spielberg ist?
Nein.
Das war ein bisschen erschreckend.
Was?
Ich dachte so, der hat da Regie geführt, aber die das Buch geschrieben hat und ganz viele, Quincy Jones hat Musik gemacht und so, ganz viele Schwarze, die beteiligt waren oder die Drehbuchautorin auch Schwarze. Aber das ist so eine Geschichte über schwarze Familie, Whoopi Goldbergs erster Film, Oprah Winfrey spielt mit und so. Das war zum Beispiel.
Gänsehaut einfach.
Vor allem, das ist so ein Film, den ich als Kind gesehen habe, einfach aus der Perspektive einer schwarzen Frau. Also einen Film zu sehen, wo schwarze Frauen Hauptrollen spielen, wo es um deren Leben geht, wo deren Geschichten erzählen wird. Das hat mich zum Beispiel total inspiriert. Also das waren zum Beispiel Sachen. Jetzt mal auch vom Schauspiel weg. Eine Frau, die mich schon immer fasziniert hat, war Diana Ross. Mm. Ich bin so ein Fan von Diana Ross, schon als von Kindesbein. Die hat 83 im Central Park so ein Konzert gegeben, 3 Tage lang, umsonst für die ganzen Leute. Und es war halt eine schwarze Frau, die es geschafft hat, Weiße, natürlich auch hauptsächlich schwarz, aber auch Weiße zusammenzubringen. Weißt du, die hat sozusagen schon damals in den 80er Jahren hat die so eine Fanbase aufgebaut, dass alle Leute zu ihr gekommen sind. Und die hat dieses Konzert gegeben bei Wind und Wetter. Meine Mutter mir früher mal die Haare gemacht hat, oder ich hier, haben wir diese VHS-Kassette. Ich weiß, viele Leute, die hier zuhören, sind so eine VHS-Kassette. Gab es damals noch?
Bro, so jung sind die auch nicht. Wieso willst du unsere Community wissen? Ich nehme euch in Schutz, meine Babys. Gar kein Problem, das ist einfach ein bisschen gemein.
Boah, mir zu, so. Gibt viele, die sind so VHS. Die haben wir dann reingeschoben und während wir uns gegenseitig Haare gemacht haben, lief das in meinem Hintergrund. Das war auch so für mich als kleines Mädchen, so eine schwarze Frau zu sehen, die auf der Bühne so viele Menschen fasziniert, so abgeht, so unfassbar grandios ist auch in ihrer ganzen Performance und ihrer ganzen Art. Das haben mich schon früher immer schwarze PerformerInnen sehr inspiriert.
Diana Ross
ist
krass. Ich liebe ihre Tochter, Tracy Ellis Ross. Alter. Mm. Die hatte diese Serie Blackish, die ist ja so phänomenal einfach. Ja. Ey Leute, wenn ihr die noch nicht kennt, wir wollten doch über Serienempfehlungen sprechen.
Ja, lasst es mal machen.
Ey, Blackish auf Disney Plus, gebt euch einfach. Ja. So geil, weil die das geschafft haben, so brandaktuelle Themen zu thematisieren und aus so verschiedenen schwarzen Perspektiven aus den USA zu besprechen, fand ich so, so geil.
Ja, Blackish ist natürlich geil und Grownish ist ja auch.
Lieb ich.
Ne? Ist auch, finde ich, auch von den politischen Themen, wie die das machen, so ein Comedy-Sitcom-Ding, finde ich auch Hammer.
Warte mal ganz kurz. Ach so, nee, Grownish habe ich nicht gesehen, aber Mixedish habe ich gesehen. Also das sind ja beides die Spin-Offs.
Genau.
Grownish, da geht es um Zoe, die Tochter.
Ja.
Das habe ich noch gar nicht geguckt. Ich finde halt so Coming-of-Age-Kids-Stories irgendwie nicht so geil.
Glaub mir, ist richtig gut.
Ja?
Ja, wirklich.
Okay.
Weil es nochmal aus der Perspektive von jungen Leuten sich auch nochmal mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt wird. Ich finde es richtig gut.
Und hast du Mixedish gesehen?
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Mixedish ist super süß, weil die Story von Tracy Ellis Ross, die ja Rainbow Johnson in Blackish spielt, als Kind erzählt wird, die halt von einer Kommune mit ihrer Familie wegzieht. Weißer Dad, schwarze Mom. Und wie das halt so war in den, was wird das wohl gewesen sein? 60ern, 70ern wahrscheinlich, 70er eher. In den 70ern in den USA als Mixed Kid aufzuwachsen und mit was für Themen die dann halt konfrontiert waren. Das fand ich einfach auch aus historischer Sicht so spannend und wie die zum Beispiel irgendwie, wie die auch beobachtet haben, wie die erste Rakete versucht hat, zum Mond zu fliegen und dann, oder war das eigentlich, keine Ahnung, wo die dann explodiert, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von. So, aber wisst ihr dann, wo halt, Mann, ich bin so unsensibel gerade, wo halt so voll viele Leute dann gestorben sind in dieser Rakete. Okay. Anyway, it was historic and I learned a lot, obviously.
Was sind deine Empfehlungen, sowohl Filme als auch Serien, wo du mitgespielt hast? Was muss man unbedingt noch sehen? Oder ist man dann so als Schauspielerin so, ihr müsst euch davon gar nichts angucken, ich würde es mir, also.
Nee, Thelma ist schon so, you gotta watch everything I'm in.
Ja, ich meine, es gibt tatsächlich natürlich auch so Sachen, wo ich dann so kleine Rollen spiele, so, ich will jetzt gar nichts, ich will jetzt auch nicht selber reinreiten, aber dann so ZDF, so ARD, so, ich sag jetzt mal eher so schmonzettigere Sachen.
Was? Wie?
Wie so Schmonzette.
Was heißt das?
So, keine Ahnung, Traumschiff oder so. Also nicht, dass ich da mitgespielt habe, aber sowas.
Schmonzettig, kennst du das?
Ja, so eine Schmonzette, so, weißt du, was ich meine, wenn ich so, weißt du, was ich meine, wenn ich so ZDF, ARD, dann denkt man doch an bestimmte Form von,
Ein
bisschen so. Wo ich dann so kleine Rollen spiele, die dann so ganz interessant sind und wo ich zum Beispiel mal vorkomme, aber gar keine so tragende Rolle spiele, wo ich dann auch zum Teil denke, komm, müsst ihr euch nicht angucken. Nicht, weil ich es schlimm finde, weil ich es gemacht habe, sondern ist jetzt nicht unbedingt was, wo ich sagen muss, ist vielleicht auch nicht vom Alter her, von der Zielgruppe her, dass ich sagen würde, das müssen meine Freunde unbedingt gucken. Es war ein Geldjob, hat Spaß gemacht, war eine coole Crew, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Was ihr euch unbedingt angucken müsst, ist auf jeden Fall meine eigene Comedy natürlich.
Let's go.
Tell Me Nothing from the Horse. Ich habe meinen eigenen YouTube-Channel, wo ich so Comedy mache schon seit ein paar Jahren. Viel zu unregelmäßig in Ermangelung von Zeit und überhaupt und so, weil ich das auch alles selber finanziere. Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, da immer hinterherzukommen, das so regelmäßig zu machen. Ich bin auch so ein bisschen überfordert mit dieser ganzen Instagram-TikTok-Welt. Ich muss ja am besten jeden Tag was rausballern und am besten nur 15 Sekunden oder 30 Sekunden, I can't. Also ist mir alles viel zu anstrengend. Aber das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, mein Comedy-Format. Da spiele ich 5 verschiedene Frauen, die hoffentlich so den Querschnitt unserer Gesellschaft widerspiegeln. Es gibt von einer krassen Tussi bis zu einer Preaching Woman, die sich mit aktuellen politischen Themen auseinandersetzt, aus der verschiedenen Perspektiven dieser Frauen. Also um es mal zu erklären, ich habe so eine AfD-Frau dabei, Annemie, das ist so eine Schwarze, das gibt's ja wirklich. Also es gibt's ja wirklich, es gibt ja schwarze Leute bei der AfD, die dann da vorne stehen und irgendwie so, das ist so ein bisschen die Frau, die so, wenn sie in den Spiegel guckt, anscheinend nicht checkt, dass sie schwarz ist, sich als kölsche, deutsche Frau definiert und gegen alles ist und vor allem natürlich gegen Schwarze oder POCs. Dann gibt's Gladys, so eine Preaching Woman, die den ganzen Tag betet, aber wenn du auch da hinter die Kulissen schaust, auch checkst, dass sie auch nicht mal alle Tassen im Schrank hast. Dann gibt's Vivian, die Tussi, das ist für mich so ein bisschen der Spiegel von Instagram, TikTok, dieser ganzen Welt, Schnelllebigkeit, die will alles, kann alles, Hauptsache so schnell wie möglich berühmt werden.
Verrat noch nicht alles, die Leute sollen sich das angucken, finde ich.
Okay,
es gibt zum Beispiel eine Follower-Infrage, wie geht's Mary Jo? Mhm. Mary Jo heißt sie, ne? Mhm. Genau, also es, auf jeden Fall wurde das auch bei uns mit reingespült.
Wie geht's denn Mary Jo?
Wie es dir geht?
Oder wie es mit ihr weitergeht, war, glaube ich, die Fanfrage, die wir für dich bekommen haben. Ich dich jetzt.
Wie es mit ihr weitergeht? Also Mary Jo ist ja eigentlich so ein bisschen die, das ist ja die gechillteste, die entspannteste, die sieht die Welt ja so, glaube ich, sogar aus zwar immer grüne Brille, die aus ihren dichten Augen, wollte ich gerade sagen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, sie sieht die Welt immer am klarsten. Dir geht's gut. Die versucht weiterhin die Welt zu retten.
Und außerdem hast du ja auch ein Stand-Up-Programm erst vor kurzem auf die Beine gestellt mit Selina Bostik gemeinsam.
Genau.
Was ja super krass ist. Kannst du uns ein bisschen mehr... Ich habe dir ja bestimmt 5-mal geschrieben, so schick mal Snippets oder irgendwas und du hast einfach mich so geghostet die letzten Wochen.
Die haben kein richtiges... Erstens habe ich dich nicht geghostet. Zweitens hättest du auch einfach zu der Show kommen können.
Ja, ich war leider nicht da.
Selber schuld,
du hast mich auf Insta geghostet, auf WhatsApp hast du geantwortet. Aber eine Plattform, kann man das so sagen? Wenn man auf einer Plattform nicht antwortet, dass man geghostet wurde?
Ist das so?
Ich don't know.
Kennst du das nicht, dass manchmal ein bisschen zu viel ist? Weil
Bruder,
ich hab diese.
Everything's a joke, so, natürlich.
Nein, aber tatsächlich, nee, es tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe.
Alles gut, aber erzähl uns doch bitte über dein Stand-Up-Set.
Genau, ich habe das jetzt auf die Bühne gebracht, ehrlich gesagt vor ein paar Jahren. Im Hau gibt es so eine Reihe, wo die auch so immer mit schwarzen KünstlerInnen arbeiten. Vor 2-3 Jahren, das war, glaube ich, genau zu Corona, als es angefangen haben, habe ich sozusagen das erste Mal diese Figuren auf die Bühne gebracht, damals schon mit Selina. Im Rahmen dieses Hauptprogramms, das war aber noch so ein bisschen noch nicht so richtig ausgefeilt. Ich schaffe es natürlich nicht innerhalb von kürzester Zeit, irgendwie alle 5 Figuren auf die Bühne zu bringen. Aber immer dabei ist Gladys, die geht immer meine Preaching Woman. Jetzt ist es so ein bisschen ausgefeilt, das ganze Programm heißt jetzt Security. Richtig angefangen habe ich das jetzt nochmal am Schauspielhaus Zürich wo ich auch fester Gast war, 2,5 Jahre lang. Und die haben mir jetzt so das Bühnenprogramm gegeben und ich fange quasi an so ein bisschen mit Stand-Up, Thelma Burbank auf der Bühne. Und dann kommen dann jeweils 2 Figuren nach. Also Gladys ist immer dabei, Mary Jo war sonst immer dabei und das letzte Mal auch Vivian Dupont, eine meiner Characters, die dann auf der Bühne, die dann mit dem Publikum interagiert. Mhm. Ich habe verschiedene Songs mit Selina. Wir haben wirklich Songs geschrieben, ja, uns geil. Ausgedacht.
Ihr habt ja auch Songs schon zusammen rausgebracht.
Wir haben Songs zusammen rausgebracht. Also ich meine, da will ich diesen Schuh, will ich mir ganz einziehen. Das ist ganz klar Selinas Arbeit, Selinas Jobs und Tracks. Ich bin ein großer Fan von Selina schon seit Jahren, schon vor Jahren, als sie schon ihre anderen Alben rausgebracht hat. Ich habe schon an ihrem Merch-Stand gestanden und habe Leuten Platten verkauft, die überhaupt keinen Plattenspieler haben. Wirklich so.
Okay.
Die Leuten so, ich habe aber gar keinen Plattenspieler. Ich so, kauf die einen. Hier, die Platte. Wirklich, fragt sie Lena. Ich habe den Leuten
Platten angedreht. Willst du bei uns auch mitkommen, wenn wir auf Tour gehen?
Ich bin dabei auf jeden Fall. Ich kann das. Und Selina ist großartig, genau. Und die hat diesen geilen Song rausgebracht, Schlechter Tag, wo ich auch ein bisschen mit rappen durfte. Und es macht richtig Spaß mit Selina. Wir sind perfektes Duo, also auch wenn ich von der Bühne, die hat natürlich auch ihre Zeit auf der Bühne, um ihre aktuellen oder jeweiligen Songs zu performen und so, und das macht richtig Spaß.
Geil.
Ich will noch eine Filmempfehlung aussprechen, in dem ich dich das erste Mal gesehen habe, und zwar war das Tubab. Ein krasser Film. Ein wirklich richtig, richtig wunderschöner Film. Die beiden Hauptdarsteller haben ja jetzt auch den Deutschen Schauspielpreis bekommen, oder?
Genau, Deutscher Schauspielerpreis haben die so ein Ensemble, die haben beide den Preis bekommen, ne?
Ja, genau, aber die zusammen, Julius Lichtkopf, ja. Und das war mega, also es war auch einfach der schönste Moment so. Haben wir uns gesehen an dem Abend?
Da haben wir uns gesehen, ne? Ja. Hier beim Spindler und Glatt.
Ich weiß nicht, wo das war. Auf jeden Fall, ey, muss ich kurz erzählen, ich habe so ein Kleid angehabt, das war so schulterfrei, rot, mit Ausschnitt. Und ich war mit meiner Freundin Luisa Gaffron da und mit Rana Fadahani. Und Luisa steht so neben mir und sie ist ein ganzes Stück größer als ich und hatte auch High Heels an. Und kommt halt so runter, wir waren auf dem roten Teppich, haben Fotos gemacht, kommt halt so runter zu mir und zieht mir halt beim Fotos machen einfach aus Versehen mit ihrer Runterwärtsbewegung mein Kleid komplett runter.
Nein!
I was having a Janet Jackson Moment on the red carpet.
Die Brust war frei?
Meine komplette Brust war frei.
Nein!
Ja. Krass.
Gibt's da Fotos von?
Ja.
Haben die Fotos? Nein.
Ja, aber ich glaube nur, ich habe die Fotos. Hoffe ich, also wahrscheinlich nicht, aber...
Hast du die Fotografen dann gebeten, die dann, oder was ich, wie hast du gemacht?
Also ich glaube, in dem Moment war nur ein Fotograf da und ich glaube, ich habe die Fotos nur ich, aber es war... Ich habe sie.
Crazy, und, genial.
War ein guter Beatzen-Moment. Wir haben ja das Wort Beatzen etabliert, weil ich letztes Jahr auf dem Splash gecatcalled wurde mit geile Beatzen.
Beatzen?
Ja.
Und jetzt was haben wir, Beatzen? Habe ich noch nie gehört.
Ich habe es vorher auch nicht gehört. Genau. Haben wir jetzt etabliert. Jos, ich wollte dich nach deinen Filmtipps und Serientipps fragen.
Also, wo du mitgespielt hast, zum Beispiel Berlin-Alexanderplatz. Mhm. Ich glaube, das haben auch viele Leute gar nicht so gefeiert wie ich. Ich fand den Film genial.
Das finde ich ja so geil. Alle fanden es kacke, nur ich fand es super.
Nee, nicht alle, aber da waren schon sehr gemischte Kritiken dabei. Ja. Ich fand den Film richtig krass. Und ich meine, das ist, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich bin halt ein unfassbarer Jerks-Fan. Ich würde voll gern mal da mitspielen.
Ich glaube, es ist vorbei jetzt, oder?
Ja. Ja, der Zug ist abgefahren. Ja, ich liebe Jerks. Da warst du, glaube ich, direkt in der ersten Staffel oder einer der ersten Folgen.
Soll ich mal was sagen? Also ich habe da wirklich einen ganz kleinen Mini-Auftritt gehabt, wo ich so eine Tierärztin hätte spielen sollen. Die haben mich da rausgeschnitten. Ich glaube, man sieht noch, wie ich weggehe, aber dieser kleine Dialog, den ich hatte, haben die, ich weiß nicht warum, das hieß dann, das aus zeitlichen Gründen, frage ich mich, ob das wirklich stimmt. Aber ich meine, ich bin zwar drin sozusagen, aber man sieht
ja
mich sozusagen.
Bei dir noch überall.
Mensch, ja klar. Ja. Also ich meine, aber dieser kleine Mini-Dialog, aber ist egal. Ich meine, es war wirklich nur ein ganz kleiner Auftritt, aber Jux ist großartig, hast vollkommen recht.
Ja.
Berlin-Alexanderplatz war auch eine krasse, stimmt, es war schon krass, auf jeden Fall.
Ich habe auch letztens in einer Serie mitgespielt und ich habe halt zu denen, die haben halt gesagt, einen Drehtag und ich habe halt gesagt so, Leute, sorry, aber die Kohle, das, also, ne, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen scheiße, aber für das Geld komme ich halt nicht nach Berlin.
Ja, klingt scheiße.
Und dann habe ich halt gesagt, ich mache das halt nur, wenn es mir am Ende irgendwie was bringt. So, wenn ich irgendwie wirklich zu sehen bin und ich das dann benutzen kann und meinen Spaß damit haben kann auf Social Media oder so, habe ich gesagt, so mindestens 3-4 Zeilen. Und dann haben die einer anderen Rolle, das war wirklich so ein kleiner Moment, einer anderen Rolle halt 2-3 Sätze weggenommen und mir halt gegeben. Dann komme ich ans Set und die andere, also wir waren 3 Darstellerinnen, einmal Mariam Mutawakkil, eine weiße Frau, und ich. Und die weiße Frau ist halt die, von der die Zeilen so weggecuttet wurden. Und sie kam halt gleich am Anfang so, she was right in my face. Also sie kam halt wirklich so in mein Gesicht. Sie so, du bist die, die mir die Zeilen geklaut hat. Und ich war so, okay, komm, also ich war so, sorry, also ich wusste nicht, dass sie dir das wegnehmen. Ich dachte, die schreiben mir halt einfach neue dazu.
Ist aber auch krass. Also ich meine,
sie war so in my face einfach. Sie war so. Und dann haben die einfach am Ende alles rausgeschnitten, was ich gesagt habe. Ich habe nicht einen Satz.
Nein.
Doch, es war so richtig sinnlos. Die haben nur so Schnitte, wo ich einfach nur so kurz nicke. Und ich war so, wofür bin ich gekommen, Alter? Richtig sinnlos. Naja.
Und ich habe letztens Die Schwimmerin geguckt, der Alter. Film, von dem du auch schon viel erzählt hast und für den du ja auch bei den Vorstellungen dabei.
Ich habe die Premiere moderiert, ja.
War gut, ist gut. Alter,
was für ein so krasser krass, Film. Ich habe lange nicht mehr so einen krassen Film gesehen. Also diese, boah.
Worum geht's?
Und eine wahre Geschichte, ne?
Ja, also es geht um Sarah und Yusra Mardini. Das sind zwei syrische Schwimmerinnen. Sarah war 18, 19 und Yusra war 17. Und die sind aus Syrien, wollten die nach Deutschland fliehen. Und die Story ist halt super krass, weil sie natürlich dem Vater versprochen haben, dass sie über den Landweg gehen. Und dann sind sie aber über die Türkei ins Boot gestiegen. Und dann sind die in Seenot geraten und das Boot ist gesunken. Und dann sind die, jetzt spoiler ich voll.
Ja, spoiler nicht zu viel.
Ja, aber ich, also ich, ja. Erzähl mal. Also
die Schwimmerinnen, ich glaube, genau, ich kann die mir das jetzt zusammenreimen. Genau. Wow, okay.
Und sind dann halt, naja gut, was für Spoiler. Das ist ja, halt eine wahre Geschichte, ne? Ja. Also so, die sind dann neben dem Boot hergeschwommen, damit das Boot leicht genug ist, damit die, die nicht schwimmen können, im Boot bleiben. Oh mein und das Gott. Sind halt, also weißt du, 17 und 19, das sind Kinder einfach so. Und dann sind die natürlich irgendwann mal angekommen mit den ganzen Problemen, die es dann in Griechenland gab und auf dem Weiterweg dann überhaupt nach Deutschland. Und dann sind sie in Deutschland in einer geflüchteten Unterkunft untergekommen. Also so eine Erstaufnahmeeinrichtung nennt sich das ja. Und Sarah hat sich dann mit Yusra gemeinsam, haben sie sich dann entschieden, zu einem Schwimmtrainer zu gehen.
Der gespielt wird von Matthias Schweighöfer.
Und zwar richtig gut.
Ja.
Also Matthias Schweighöfer hat wirklich einen guten Job gemacht in der Rolle.
Ist doch ein ganz guter Schauspieler.
Ja, 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 ich kenne ihn halt nur so. Was war das Wort von? Schnolzen?
Schmonzette.
Schmonzette.
Ja, nee, das ist, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Passt aber wiederum nicht.
Ah, okay, ich weiß, ich habe, glaube ich, das, die... Scheiße, Mann, ich bin voraus jetzt! Ah!
Aber tatsächlich kann ich mir Schweighöfer in so einem Film gar nicht vorstellen. Aber wenn
nee, der war wirklich krass, super. Der hat eine richtig gute Rolle darin gespielt. Ja. Der hat einen wirklich guten Job gemacht. Auf jeden Fall geht es dann darum, dass
der die trainiert.
Yusra Olympionitin werden möchte. Und,
aber jetzt reicht's auch mal mit Spoilern.
Hat sie tatsächlich auch geschafft.
Schnauze. Film zu Ende. Viel Spaß.
Aber ey, man muss diesen Film einfach gucken, einfach ja, um auch so ein bisschen. Was so ein bisschen fehlt, ist dieser politische Kontext. Aber es ist ein unfassbarer Film. Es ist eine britische Produktion, was ich ein bisschen weird fand. So, wenn man darauf guckt, dass es halt eigentlich eine syrisch-deutsche Geschichte ist. Mhm. Aber es ist ein unfassbarer Film, der wirklich, wirklich sehr, sehr auch cinematografisch wirklich sehr gut umgesetzt ist. Mhm. Ich weiß noch, also bevor der Film rauskam und als ich halt entschieden habe, ob ich auf dem Film arbeite, also ich habe jetzt nicht nur die Moderation gemacht, sondern ich habe auch Kampagnenbegleitung gemacht, saßen wir halt vorher bei Netflix in dem Büro hier in Berlin zusammen und haben halt diesen Film geguckt in diesen Kinoräumen, die da haben. Und ich saß halt und ich habe halt Rotz und Wasser geheult. Ich konnte nicht mehr. Mhm. Das war so krass. Also Triggerwarnung, wer den gucken will, ist natürlich obviously eine Story über Flucht und Gewalt und ja, aber krasser Film.
Netflix hat eigene Kinoräume in den Büroräumen?
Naja, im Prinzip so wie hier, aber halt so mit, also so, ja, also halt so mehr reihige Sitze. Mhm. Das ist schon richtig geil. Also so stelle ich
na
mir,
klar,
weißt
Netflix
du noch so früher?
Okay, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Mal, weißt du so früher,
aber rutscht man da auch in die Mensa und so?
Die Mensa ist richtig geil bei denen.
Ja.
Alter. Die haben so geiles Essen. Jedes Mal, wenn ich da bin, die haben richtig geiles Essen. Aber weißt du noch früher MTV Cribs, wenn du so bei Snoop Dogg auf einmal ins Haus geguckt hast und er hat so ein Zimmer, was so ein Cinema Room war? So ist das bei Netflix.
Ey, Snoop Dogg
ich weiß gar nicht, ich habe eigentlich voll die NDAs unterschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf.
Das piepen wir raus. Snoop Dogg war ja, ich glaube, vor 2 Wochen in Deutschland.
Why?
Und hat, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich glaube, irgendwas Konzertmäßiges hat er gemacht.
Ich wollte gerade sagen, kommt er noch oder nicht? Weil irgendjemand meinte, dass Snoop Dogg kommt und das Ticket kostet irgendwie 200 Euro oder so.
Ah, vielleicht kommt er noch mal für ein Konzert. Aber er war auf jeden Fall da und hat, glaube ich, für so eine, lass mich lügen, eine Bitcoin-Firma oder so einen privaten Auftritt gegeben in so einem Schickimicki-Club hier. Und ich sehe das, weil irgendjemand zufällig auf dieser Party war und bin so, wow, Snoop Dogg ist da und so, ist ja voll nice. Und einen Tag später war ich gebucht auf einer Party von einer Musikerin.
Wehe, wo ich, Snoop Dogg ist jetzt auf dieser Party.
Nee, aber krasserweise war das in dem gleichen Club und ich habe dann an dem DJ-Pult aufgelegt, an dem Snoop Dogg den Abend vorher...
Das ist eine super underwhelming Story, sorry.
Okay. Ich find's nice. Du hast am Abend davor noch Snoop gesehen und am nächsten
Tag stand es auf. Sie hat ihn
gar nicht gesehen selber.
In der Story.
Ja. Und am nächsten Tag bin ich Snoop Dogg, verstehst du?
Aber echt, ey. I feel you, sister.
Ich war da und ich hab's einfach gespürt und ich bin am gleichen DJ-Pult.
Du hast die gleiche
Luft eingeatmet. Okay, Leute, können wir mal wieder zurück zu mir? Ja. Was ist das denn hier für ein Podcast? Snoop Dogg, Schweighöfer.
Leg doch mal ein paar Songs auf die Playlist.
Songs, die ich geil finde?
Ja. Hast du dieses Briefing gelesen?
Na klar.
Sie hat die doch schon geschickt.
Hab ich doch schon geschickt.
Profimäßig.
Geil.
Also der Song, hören wir den jetzt auch?
Nee. Nee. Aber die anderen hören den auf der Playlist und wissen, dass wir die gut kuratiert haben.
Also mein Song, den ich tatsächlich in Ghana an einem Abend dreimal gesamt habe, weil ich jedes Mal, wenn der Song lief, immer so, ich so, oh, was geht? Ist so. Von Ruga Asiwaju.
Okay.
Hab ich
euch
geschickt?
Hä, mhm. Ja, warte, dann will ich den jetzt doch schnell
ja,
hören.
Ja, hör mal rein.
Ruga?
Ruga?
Achso, und dann Josi, guck, wenn du mal, Ruga, wo bist du? Spotify.
Dann müsst ihr eigentlich als allererstes. Asiwaju.
Bist du im Internet?
Ihr habt doch Flugmodus.
Ich bin da schon raus, heimlich.
Guck, schuldiger Blick zum Tontechniker. Audio-Engineer ist das, oder? Sorry. Ach, das ist doch so ein TikTok-Trendsong, oder?
Kann sein.
Ja.
Ey. Okay. Nice.
Ich will noch weiterhören.
Man get denied till I fade out.
Geil.
If the vibe no pure, my way out. Ula balu, anytime we shape out.
Ich hab auch so Bock, mal nach Ghana zu fahren, Mann.
Schön,
übelst sehr schön. Ich saß in Ghana irgendwie in der Bar und dann lief wieder so, ist auch geil, Shazam. Nächste Bar, ich schon wieder Shazam. Ach so, hab ich ja gerade schon Shazam. Bin ich an dem Abend dreimal, dann nochmal, wieder in der Bar. Ich so, oh, wieder Shazam. Ich so, ach so, ist ja wieder derselbe Song. Love Perfect. It so much. Und kennt ihr das? Es gibt ja so Songs, die hörst du und hörst du und hörst du und hörst du und bist so. Mhm. Irgendwann muss dann noch der Punkt kommen, wo du sagst, okay, reich, ich kann es nicht mehr hören. Ich bin da noch nicht.
Du bist
I
hooked.
Love it so fucking much. Wirklich.
Nice. Ich finde das spannend, dass du das sagst, weil wir hatten letztens die Frage, wie oft muss man einen Song hören, also statistisch gesehen, bis man ihn nicht mehr fühlt? Es gibt eine Anzahl an Malen, die du den Song hörst, wo es statistisch gesehen im Durchschnitt die Leute irgendwann nicht mehr catcht.
Kennst du die Zahl?
Nee.
Ich liebe diesen Podcast.
Nein, aber das würde mich wirklich interessieren, weil bei mir ist genauso, also sei es Ruga oder auch Fireboy DML, ich war auch im Konzert übrigens vor 2 Wochen, hier im Huxleys, auch so von den Afrobeat-Künstlern, muss ich echt sagen, so sehr ich die auch liebe, die meisten sind ja dann doch so Playback-mäßig unterwegs.
Naja.
Machen sich nicht mal die Mühe, so beim Playback irgendwie das Mikro an den Mund zu halten, sondern schon so weg, dass man so, okay, selbst die Illusion ist weg.
Willkommen im Rap.
Und Fireboy ist einer von denen, der ist wirklich musikalisch, ist ein Gott. Es war so, so cool. Und bei Fireboys zum Beispiel gibt es auch ein paar Songs von ihm, die auch so mein Wecker sind, die ich schon seit Jahren höre jetzt.
Wirklich?
Und es hört nicht auf. I still love it. Jedes Mal, wenn der Song kommt, bin ich so, wow! Bin morgens wach und freue mich und so. Deswegen würde mich das mal interessieren, wie viel.
Für mich ist das Problem eher, dass ich das so dann an eine bestimmte Zeit binde, den Song. Oder an eine bestimmte Person. Für mich sind Songs weniger vergänglich als Menschen. Und wenn der Mensch dann irgendwie vergangen ist, dann habe ich auch auf den Song keinen Bock mehr.
Aber verbindest du jeden Song mit einem Menschen?
Nee, aber mit so einer Zeit. Kennst du das? Also wenn du weißt, das war jetzt der Vibe in der Zeit. Das war das, wo ich, keine Ahnung, ich denke gerade so an einen Song. Da habe ich so das Gefühl gehabt, so ich habe mich so frei gemacht von allem, was mich so genervt hat. Und das habe ich in der Zeit dann gehört. Und jetzt bin ich halt nicht mehr so genervt. Jetzt höre ich diesen Song nicht mehr. Checkst du, was ich meine?
Okay, ich weiß, was du meinst. Das habe ich auch. Ich hab auch
so Soundtrack-Songs.
Ja, ja, ich weiß. Das habe ich auch. Ich habe auch so Songs, die ich mit so einer Zeit verbinde oder weiß, oder Liebeskummer oder irgendwie sowas hast du auch. Aber es gibt auch unabhängig davon auch Songs, die, wie gesagt, die für mich momentan so zeitlos sind, bei denen ich das Gefühl habe. Oder halt auch Diana Ross-Songs. Ich finde, es gibt ja auch so ein paar Songs, bei denen es gibt ja, ich finde, so Songs aus unserer Zeit, die sind ja zum Teil auch so vergänglich, weißt du?
Ja, Mann.
Diana Ross, die Art von Musik, meiner Meinung nach zumindest, die wird ja immer. Also,
klar,
I'm always going to love it.
Leute, ich muss euch noch ganz kurz super off-topic erzählen. Ich war letztens auf einem Konzert von Damien Rice und das war so herzzerreißend schön. Als ich Teenager war, gab es diesen Song 9 Crimes. Ich weiß nicht, kennst du den noch, Josi?
Den kenne ich nicht, aber ich habe einen krassen Lieblingssong von ihm, Blower's Daughter.
Ah, der ist auch so krass,
und
Mann.
Und das ist, also wirklich, ich könnte den jetzt auswendig singen, wenn du
wirklich
willst.
Wirklich? Mhm. Oh, sweet.
Ja.
Nee.
Gut. And so it is.
Okay. Ja?
Nein, mach mal.
Auf jeden Fall war das mega, mega schön. Und ja, Leute, ach, eigentlich müsste ich Nine Crimes von Damien Rice auch mit auf die Playlist packen. Einfach nur aus nostalgischen Gründen. Das war so Heartbreak, also Teenager.
Schön.
Auf jeden Fall. Josi, hast du die Zahl gefunden?
Nee, aber ich werde das bis nächste Woche mal rausbekommen als kleines Follow-up.
Okay, geil, Leute. Das ist hier der Hook, damit ihr auch nächstes Mal die Sendung wieder hört.
So lockt die Leute, verstehe. Hey,
ich möchte unbedingt, ich habe heute auf dem Herweg aus Leipzig nach Berlin das Album Athen von Max Herre nochmal gehört. Mhm. Bruder, das ist ein fucking Meisterwerk. Ich liebe dieses Album. Josi, waren wir nicht zusammen bei dieser Veranstaltung, wo das rauskam? Wo Joy bei uns in der Sendung war und danach gesagt hat, ihr könnt mitkommen?
Nee.
Achso, bin ich ja alleine hingegangen. Ja, schön. auf jeden Fall. Ich will unbedingt Athen auf die Playlist packen und vielleicht aber eigentlich auch Dunkles Kapitel, aber in der Version ohne die ganzen Remix-Leute, weil ich den einfach zu krass finde.
Ich fliege im Mai nach Thessaloniki. Wer noch Tipps hat, kann ihn mir gerne in die DMs werfen. Außerdem suche ich eine Wohnung in Berlin. Wer da irgendwas hört mit Balkon, ab zwei Zimmer. Und ich suche eine Möglichkeit, wo ich reiten kann. Das sind meine drei Sachen, wo ich Hilfe brauche von euch.
Ich will wissen, ob Reiten ethisch ist.
Absolut korrekte Frage. Ich habe mir das gestern auf der Heimfahrt vom Dorf von meiner Oma, habe ich mich das wieder gefragt, ob ich das vertreten kann.
Ich glaube irgendwie nicht.
Ich glaube es auch nicht.
Gut,
ja.
Aber jetzt nochmal ganz kurz, weil ihr Max Herre nennt und ich finde auch diese ganze Zeit, das war ja auch meine Zeit, in der ich bin ja ein bisschen älter.
Wie alt bist du denn?
42.
Ah, okay.
Du?
28.
Wow, that could be your mom. Du?
34.
34, ja, aber ist schon ein Unterschied.
Aber das wäre so MTV Teenage-Mom.
Ja,
so.
Ich übertreibe, aber es ist schon ein Unterschied. Also Max Herre und so, die ganze Afrop und Sammy Deluxe und so, das war ja alles meine Zeit. Ja. Und Joy und so, das war ja meine Zeit, das war meine Musik. Und warum ich da nochmal drauf komme, ich finde es so witzig, weil es gibt so viele junge Leute, ich war auf einem Konzert zu Sammy Deluxe, war noch vor Corona, auf dem Weg zum Konzert und dann meinte der Uber-Fahrer zu mir so, wer spielt denn heute? Ich so, ja, ich gehe auf ein Konzert von Sammy Deluxe und der so, wer? Ich so, bitte?
Was?
Er so, ich kenne Sammy Deluxe. Ich so, wie, du kennst Sammy Deluxe nicht? Das kann doch nicht dein Herz sein.
Das ist krass, ja.
Aber das war halt so ein Junge, so ein Anfang 20-Jähriger, der hat mir dann Mero, Nero, Kero, wie die alle heißen, diese ganzen, die dann Millionen Klicks haben. Und das finde ich so ein bisschen, weißt du, das waren alles Leute, die kannte ich zum Beispiel. Der hat mich dann angeguckt, war so, kennst du, ich weiß gar nicht, ich sag jetzt so, gibt's Nero?
Ja,
die gibt's, ne?
Mero gibt's. Nee,
Nero, Mero, gibt's. Mero,
und Kero.
Mero hat, du wisst, wen ich meine,
Nero
diese,
hat Rom abgebrannt.
Es gibt doch diese Rapper, diese Mero. Kids.
Mero. Ja.
Aber es gibt auch doch ein paar, die
es
heißen
es gibt auch Zero.
Genau,
ja.
Die.
Es gibt Mero für sieben.
Diese.
Ja, ja.
Weißt du, er war auch total entsetzt, dass ich die nicht kenne. War so, what, du kennst sie nicht?
Ja.
Und ich finde halt, weil du gerade sagst, das ist so ein Meisterwerk, dieses Album, dass die Leute, die meiner Meinung nach so Rap-Musik machen, die so fürs Herz ist, die so ein bisschen was mit Liebe zu tun haben, die was mit Politik zu tun haben, wo es nicht nur so, ich ficke deine Mutter fickt mich, so wo es um nichts geht, die kriegen gar keine Aufmerksamkeit mehr.
Es geht ums Ficken.
Von Megalo angefangen, Max Herre und so, das sind alles Leute, finde ich, die machen ja richtig Kunst. Übrigens, in dem Punkt, zum Beispiel mein Max Herre ist Megalo. Das ist so ein geiler Künstler.
Absolut.
Der macht so geile Musik, seine ganze...
Es klingt so, als ob das nicht auch mein Dings wäre. Ich sag nicht, dass Max Herre das Dings der Dings ist.
Nur im Vergleich zu dem, weil du den gerade so in den Himmel gelobt hast, sag ich
auch.
Albums. Ich wollte ja gar nicht unterstellen, dass du den nicht geil findest. Ich hau dir gleich ein paar.
1-1 jetzt. Draußen. Wir gehen jetzt raus. Wir klären das jetzt. Megalos, krass, Mann.
Hammer. Es gibt so viele Künstler, wenn du dann guckst, wie viele Klicks die haben, wie viele Views die haben. Die kriegen gar nicht die Aufmerksamkeit und so. Und die machen ja meiner Meinung nach richtig coole und auch politischen Rap und so.
Dann pack doch mal einen Song drauf von Megalo.
Ich hatte ja meine Liste eigentlich schon. Deswegen, das war mir auch ganz wichtig, weil die ich eigentlich noch auf die Liste gepackt habe, war Jackie.
Kannst ganz viel drauf packen.
Jackie, so eine, auch bei Afrobeat finde ich ja eh, einerseits finde ich natürlich total geil, einerseits verdrehe ich auch so ein bisschen die Augen, weil ich so denke, jetzt auf einmal, alle so Afrobeat, jeder internationale Künstler will jetzt auch mit einem Afrobeat-Künstler irgendwie zu tun haben. Ed Sheeran sneakt sich in jeden Song rein. Ich bin so, Ed, kannst du nicht weitermachen mit deiner Gitarre und Singer-Songwriter?
Das ist aber voll geil für die Leute, dann kriegen die Klicks ab.
Naja, also Fireboy hätte Ed Sheeran jetzt nicht gebraucht für Peru. Der hatte schon vorher Millionen Klicks. Also der brauchte jetzt nicht Ed Sheeran, damit dieser Song nochmal gehypt wird. Also ich gibt einige, die sind eh schon bekannt. Egal. Aber ich finde es auch total interessant zu sehen, was für ein Phänomen das ist. Ich bin in der Zeit groß geworden, da macht das Alter schon nochmal einen Unterschied, wo die Assoziation mit Afrika oder überhaupt mit unserer Musik, erstens, die gab es gar nicht, zweitens war die Assoziation mit, du hast immer so ein SOS-Bild gesehen, mit einem Kind mit Fliegen um die Nase, Rotz um die Nase und einen dicken Bauch. Mittlerweile ist Afrika halt so Hair-Rap. Wir fliegen alle nach Ghana. Wir lassen uns alle die Arsche aufpumpen, damit wir aussehen wie schwarze Frauen. Das hat sich so komplett geändert. Deswegen, ich feiere das natürlich total und finde es total geil. Deswegen ist mir auch wichtig, für mich als sozusagen schwarze Afrodeutsche, auch so schwarze, in dem Fall auch ghanaische Künstlerinnen hervorzuheben. Weil das ist leider auch so eine Männerdomäne, diese Afrobeat-Welt sind ja auch so Männer. Stimmt. Und dann gibt's Jackie, gibt's eine, die dabei ist, die auch eine super, super coole Künstlerin ist, auch aus Ghana kommt. Die auch letztes Jahr war dieses Afrobeat-Festival da an der Rennbahn Hoppegarten, wo sie auch aufgetreten ist und so. Die finde ich auch richtig, richtig nice.
Dann packe ich vom Regenmacher-Album von Megalo noch Was ihr seht drauf. Regenmacher, krasses Album. 2016 ja. rausgekommen. War super. Und Amewu muss man auch in dem Zuge erwähnen.
Absolut.
Aber gut, Josi, jetzt bist du dran.
Ich habe zwei weiße Dudes mit. Und zwar Grimm 104 und Dizzy mit Risse, weil es ein Song ist, wo mir das Sample, ich finde, das ist sehr gut eingesetzt. Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass es mir auf den Sack geht, dass so viel 2000er gesampelt wird und dass so viel schlecht gemacht ist. Und die haben den Song von Trainspotting genommen und ich finde, es ist ein richtig guter Song geworden. Risse heißt der.
Trainspotting? Dann,
ja, Trainspotting ist so ein Film.
Ah.
Kennst du den nicht?
Ist das so ein krass. Graffiti-Film gewesen?
Nee, eher so druggy.
Ein krasser Drogenfilm.
Schon sehr finster.
Okay.
Aber ein krasser Soundtrack und den Song haben sie genutzt für den Song Risse. Dann Lale beim neuen Album von The Blaze. Das Album heißt Jungle. Das ist ein grandioses elektronisches Album. Ich will mich ja auch ein bisschen emanzipieren von Rap. Deshalb wird unsere Playlist jetzt auch immer ein Stück weit elektronischer werden.
Okay.
Und noch eine Leipziger Künstlerin, Carrie, die hat einen neuen Song rausgebracht, der ist Seitenstreifen.
Alter.
Und den finde ich ganz, 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 ganz schön. Und wenn du den Song anhörst, dann hast du das Gefühl, sie sitzt so krank in deinem Gehörgang drin. Und
ey, sie hat doch auch letztens diesen Song released, Stockfinster heißt der. Der hat mich...
Wer jetzt nochmal?
Carrie heißt die. C-A-R-Y.
Also Newcomerin. Sie ist eigentlich schon länger im Game. Ey,
dieser Stockfinster-Song, der hat mich so gecatcht. Ich war so, wer ist das, Alter?
Ah, okay.
Das ist richtig so, das ging richtig unter die Haut. Mhm. Also Shoutout an dieser Stelle. Und Leute.
Wir haben noch ein kleines Spiel vorbereitet.
Ja.
Warte mal kurz. Das liegt da in der Ecke.
Oder hast du noch ein anderes Spiel vorbereitet? Nee.
Ey, aber weißt du, was ich mitgebracht habe, weil wir haben ja vorhin telefoniert und dann meintest du bist so gestresst. Und dann habe ich uns drei Gesichtsmasken mitgebracht.
Ehrlich?
Wir könnten die auch drauf machen,
wirklich,
wenn ihr
jetzt?
Wollt. Ja.
Aber dann
habt
sind
ihr
wir,
Lust auf eine Gesichtsmaske?
Sind wir dann im Beauty-Podcast? Ich bin dabei. Bei ihm
du
Schabernack.
Willst ja noch ins...
Ich gehe dann nachher in so einen Tauchladen.
Und jetzt, wo du es sagst, weil ich habe ganz viele von diesen Masken zu Hause, ich hätte die mal mitnehmen sollen für Samam.
Das kannst scheiße. Die auch mitnehmen. Und wir können die drauf machen, während du das Spiel vorbereitest. Ich habe einmal, es sind bedruckte Tuchmasken.
Das sind einfach nur diese Tücher,
die
du
drauf legst, ne? Wie süß, ja. Wie mies wäre das, wenn man das jetzt so, weißt du, und dann müssen wir am Ende
dieses
Big Reveal machen.
Oder du könntest die Glitzerfee sein oder der Schmetterling.
Selma darf sich eine aussuchen erstmal.
Wie willst du nachher rumrennen?
Nee, das willst du jetzt oder später? Mach mal jetzt mit
Nee,
uns.
Ich muss meins jetzt drauf machen.
Ich mache auch mit.
Ich nehme das Glitzer.
Ja.
Dann nehme ich, zeig mal ganz kurz.
Als würden Tuchmasken unsere Welt besser machen. Aber irgendwie fühlt man sich doch ein bisschen nach Wellness.
Ich weiß nicht, ob ich Teddy, der sieht ein bisschen aus wie Kali, dieser Teddybär.
Ja, dann nimm du den doch.
Oder?
Ja.
Was ist das für eine Tasche? Das ist süß.
Ja, habe ich aus Paris. Aus Paris, das ist klar.
Was?
Habe ich aus Paris. Ich finde es geil zu sagen, ja, das habe ich aus Paris.
Okay. Ich bin ein bisschen neidisch auf Thelmas Maske direkt, muss ich ehrlich sagen. Sag ich, wie es ist.
Hä, du bist der kleine Eisbär.
Das stimmt, ich bin süßer.
Ich habe das extra mitgebracht, damit du nicht so gestresst bist.
Das ist mega cute von
dir.
Jetzt
ist aber total gestresst, weil ich die schönere habe.
Das ist doch richtig nass.
Kennt ihr so diese Werbung, wo es so um Pickel geht und die sagt so, ich bin gestresst, deswegen habe ich Pickel und die Pickel stressen mich noch mehr und dann kriege ich noch mehr Pickel und dann habe ich so viel Stress. Okay.
Ganz schön kühl auf der Haut.
So kalt.
Look at you.
Aber ist das auch entspannt?
Wie sieht meine aus?
Das ist wirklich furchtbar.
Oh mein Gott.
Ich dachte irgendwie, wir sehen alle ganz süß damit aus.
Also so sexy, so dass man das Gefühl hat, dass die Leute uns hier sehen und sind so, who,
ja,
look at them.
Diese...
The hot girls, das wird nicht passieren, obwohl dein ist voll süß. Guck mal bitte. Auch wegen deiner Nase, wegen diesem ganzen... Das passt. Sorry to say, aber deine Nase passt voll zu dem ganzen...
Aber Vorstellungen und Realität gehen hier so weit auseinander.
Und warum guckt ihre Nase so raus und unsere nicht?
Du hast dein Näschen nicht.
Ah, okay. Aber immer noch voll süß. Guck doch mal.
Ja, das ist
niedlich. Danke, Babe. Das ist voll lieb von dir. So, jetzt spielen wir unser.
Wir sind nicht süß, oder was?
Wie sehe ich denn aus? Das sieht aus wie ein Serienmörder.
So, auch so geil. So Serienmörder, die vorher erstmal so.
Glow for the glam. For the mugshots. Also, wir haben hier so ein Spiel vorbereitet, das heißt We're Not Really Strangers. Das haben wir eigentlich gar nicht wirklich selber vorbereitet, sondern das gibt's schon. Es gibt 3 verschiedene Stufen und. Also ich finde, das sieht aus, wäre das gemalt bei ihr. Auf jeden Fall stellen wir uns jetzt gegenseitig im Kreis jeweils eine Frage und ich würde sagen, ich fange mit dir an.
Okay. Ja. Mhm. Und könnte in der Zwischenzeit uns vielleicht noch jemand ein bisschen Klopapier holen, falls wir das gleich wieder runterholen? Wir sind so... Oh. Sorry. Danke.
So, Selma, ich stelle dir eine Frage aus der Nummer 1. Das ist ja hier so eine Friendship. Mhm. Oh, das ist sweet. What food are you bringing me after a particularly hard day? Welches Essen bringst du mir, nachdem ich einen richtig harten Tag hatte?
Du isst kein Fleisch, ne? Jollof Rice.
Yay!
I will bring you some delicious Jollof Rice, vegan.
Nice.
From, also entweder von mir selber gemacht, aber es gibt hier wirklich ein exklusives, richtig, richtig gutes, leckeres, ghanaisches Restaurant. Kannst du dich gar nicht mehr ernst nehmen, ne? Man wird hier gar nicht mehr ernst genommen. Nachdem.
Das ist so leid. Das hast du keine Ohren.
Aber guck mal, look who's talking, ey. Man sieht aus wie so eine ganze Mann, seriously. Just so you know. Oh mein Gott! Das ist wirklich gruselig.
Leute, ich freue mich so sehr, wenn ihr euch das auf Instagram mal anschauen könnt. Und alle, die gerade zuhören.
Also. also.
Wie machst du den Jollof Rice?
Also entweder ich mache ihn selber oder ich würde dich mitnehmen zu Didi Pa. Das ist auf der Sonderlesung ghanaisches Restaurant.
Okay.
Mit dem Besten muss ich echt sagen, ghanaisch. Also es ist ja oft so, dass man sagt, ja, zu Hause ist besser und so, aber die wirklich, I love them. They are the best.
Nice. Okay, jetzt darfst du Josi eine Frage stellen.
Oh, Scheiße.
Nein, das tut mir
so leid. Ja, unsere Hände sind jetzt.
Einfach an.
Das geht alles raus. Ich nehme jetzt einfach eine.
Ja, nimm einfach, ist egal. Lass einfach liegen und nimm einfach eine raus.
Sorry. So, Josi.
Jetzt reicht's zusammen.
Oh. Sag mal. Oh mein Gott. Vor allem, wie fies du bist. Ich dachte, jetzt kommt ein Foto, dann zeigt sie dich. Guck mal, look at you. Look at you. How ugly you are. Okay, Josi. Mhm. What's the most recent thing you've been influenced to buy? Mhm. Was ist das, wo bist du beeinflusst worden, was zu kaufen?
Ja.
Tuchmasken.
Oh, ich habe mir letztens, ich falle eigentlich selten auf so Online-Werbung rein, ich habe mir letztens eine Ziegenmilchseife bestellt. Und da war ich so.
Wie scheiße.
Ja, das war sinnlos.
Nicht gut?
Nö. Also, weiß nicht, so wie andere Seifen. Aber ich meine, Leon Skincare sagt nicht umsonst, er lässt keine Seife an sein Gesicht. Und daran sollte ich mich auch halten.
Ja, und kacke halt auch, dass ein Tier dafür die Milch weggenommen wurde.
Oh, das stimmt. Ist auch schon ein bisschen länger her.
Ja, dann ist okay. Ja.
Okay.
Der Ziege geht's mittlerweile schon besser. Ist okay, Josi.
Ich muss mal gucken, was ich hier übersetzen kann. Okay, ich stell dir eine Frage, ne? Ja. What's one small detail you remember about the first time we met? Was war ein kleines Detail, an das du dich erinnern kannst, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben?
Oh, ich weiß noch, das erste Mal... Also das erste Mal, dass wir zusammengearbeitet haben, daran erinnere ich mich. Weil sonst habe ich dich natürlich immer im Club gesehen, wenn du aufgelegt hast. Mann, Leute.
Erzähl weiter.
Und ich weiß noch, das erste Mal, als wir zusammengearbeitet haben, bin ich zu dir nach Hause, gegangen. Und da haben wir direkt beim ersten Mal Quatschen über den Podcast, die erste Podcast-Folge aufgenommen, vor sage und schreibe 7 Jahren.
What's the detail you remember? Was ist das denn für eine Story? Beantwortet die Frage doch gar nicht. A detail.
Guck mal, wie gemein die ist. Ich habe gesagt, ich erinnere mich nicht an Details. Ich weiß nur noch, dass als ich mal meinen damaligen Hund mit zu dir genommen habe, deine Katze Uschi total durchgedreht ist und dir aufs Bett gepisst hat, weil die sich so dachte,
wenn das mal kein Detail
ist. Kleine Hund, Alter, dass du hier so einen Hund in mein Haus lässt. So, and that's the story. Ey, Thelma, it was a joy having you. Wollen wir jetzt unsere Masken abnehmen? Yeah. The big reveal.
Oh mein Gott. Ob wir jetzt schöner sind danach, meinst du?
Ich bin auf jeden Fall sau entspannt. Das kann ich schon mal sagen.
Ich finde nice, wie mein Make-up einfach hier. Es sieht aus, als hätte ich den Panda
also
geschminkt.
Also wenn es ein Detail gibt, wenn ich an dich denke, als wir uns das erste Mal gesehen haben, habe ich gedacht, so wirklich deine Augen. Oh. I was like, how beautiful is she? Wirklich, war so OMG.
Das ist aber lieb von dir.
Ist auch so.
Vielen Dank. War so das cute. Da, wo wir bei diesem weirden Bumble-Event waren?
Naja, wir hatten uns so vorher schon
getroffen. Nein, das war das erste Mal. Ich erinnere mich an deinen Glow. Weißt du noch? Das war das erste, was ich zu dir gesagt habe. Ich habe gesagt, girl, you glow. As you do right
da
now.
Da haben wir uns das erste Mal... Wie sehen wir aus?
Glowy.
Wie sehen wir aus?
Ich freue mich halt extrem darüber, dass Josi gesagt hat, sie will niemals vor einer Kamera glänzen. The day has come.
Dankeschön.
Danke.
The glow is real.
Oh.
Selma,
eigentlich müsste man das doch jetzt abwaschen, so richtig, oder?
Nee, ich glaube nicht. Man kann das
so einwirken lassen.
Ach so, echt?
Mhm.
Ja, okay.
Selma. Warte, bevor du...
Ach so.
Sind wir schon ganz am Ende?
Ja.
Ich habe noch zwei Fragen.
Na, dann stell mal noch zwei Fragen.
Zum einen wollte ich wissen, bei all dem, was du machst, Aktivismus, kind of Musik, du sagst jetzt selber nicht so dein Main-Ding, Comedy, Theater, Film, Fernsehen, wofür brennt dein Herz so am meisten? Was machst du am liebsten?
Es ist wirklich so schwer zu sagen. Ich finde, das macht ja mich oder das, was ich mache, auch aus. Ich finde es so geil, dass ich alles machen kann, dass ich mich gar nicht so festlegen muss. Sondern es gibt Phasen, wo ich dann plötzlich irgendwie viel zu drehen habe und dann am Set bin und denke, das ist das Geilste auf der Welt. Was mich tatsächlich so, ich sage jetzt mal als Künstlerin, als Schauspielerin wirklich total erfüllt, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, so den Punkt, den du als Schauspielerin erreichen kannst, dass du das Gefühl hast, boah, ich habe diese Rolle oder die Rolle hat mich komplett eingenommen. Das ist bei mir, wenn ich mich in meine Figuren begebe, meine eigenen erfundenen Tell Me Nothing from the Horse Figuren. Tell Me Nothing from the Horse habe ich gerade gesagt. From the Whore. Das oh mein Gott, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht ist das
gut, ja. Spin-off,
tatsächlich. Wow. Sei es auf der Bühne oder auch in meiner Show, wenn ich sozusagen die Perücke von Gladys anhabe oder von Vivian. Es ist wie als hätten diese Figuren mich übernommen. Manchmal kommen sprudeln Sachen aus mir raus, wo ich selber so bin, so, stop, what is happening?
Nice,
also das ist wirklich, das ist eine absolute Erfüllung. Aber grundsätzlich finde ich es total geil, dass ich so viele Dinge machen kann.
Ja.
Auch, dass ich moderieren kann, dass ich spielen darf, dass ich auf Bühnen stehen darf und so, ja.
Crazy, geil, stimmt. Du hast auch ein eigenes Talkshow-Format, wenn man das so nennen kann.
Genau.
Also für den SWR.
Five Souls, ne? Mhm. Die haben es abgesetzt, diese...
Nein! Oh.
Sorry, das wusste ich
nicht. Ich warte die ganze Zeit auf meine Einladung.
Ey, ganz im Ernst. Ich bin auch so, wir sind auch richtig... Also es sah ganz lange so aus dieses Jahr noch, dass wir es weitermachen. Und jetzt klappt es doch nicht.
Ja, wir haben doch letztens erst drüber gesprochen.
Ich weiß. Also es ist wirklich, muss ich sagen, their loss, weil so ein Format mit drei BIPOC-Girls, die... Und auch zu den Themen und so. Ich finde es auch wirklich, wirklich schade. Es hat richtig Spaß gemacht.
Mann, wie
schade.
War richtig
cool, ja.
Aber
ja.
Vielleicht öffnet sich irgendwo eine
aber
neue Tür.
Aber soll ich euch
mal
sagen? One Soul. One Soul, Five Souls. Waren eh zu viele. Es reicht, wenn ich da vorne stehe auf der... Ist ein bisschen Running Gag, weil das war auch Teil der Sendung. Ich habe das mal in der Sendung gesagt, das war jetzt nicht. Also ich sehe dein entsetztes Gesicht.
Ich hab einfach
den Frag die Mädels, ruf Tascha und hat nicht an, wenn die One Soul hören. Das habe ich auch in der Sendung gesagt. Okay. No.
Ich meine, du kannst auch uns ersetzen. Du bist das, the Homegirl.
The Homegirl.
Ey, aber das ist ja nicht das, wie Josi gerade schon gesagt hat, letzte Wort, das gesprochen wurde. Da kommt ja jetzt noch was Neues von dir, richtig?
Ja, ich bekomme meine eigene Reihe im ZDF.
Ey, was heißt denn eigene Reihe?
Reihe, so Tatort ist zum Beispiel auch eine Reihe. Außer,
okay.
Dass es
also eine Serie.
Ja, Serie ist nicht so richtig, weil Serie ist ja nochmal, also bei einer Reihe wird so einen Film im Jahr gedreht oder zwei.
Aha,
oder so.
Okay.
Ja, also Tatort ist ja auch eine Reihe, nur weil es in jeder Stadt einen Tatort gibt, deswegen ist das so ein bisschen, aber eine Reihe sozusagen, die Polizistin, ich bin die Polizistin.
Yay.
Und ich glaube, ich bin sogar die erste Darkskin-Frau, die im Öffentlich-Rechtlichen eine Reihe bekommt.
Cool, Mann. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, Dankeschön. Yay. Das ist echt cool.
Was ist dein Lieblings-Tatort-Ermittlerteam?
Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so ein Tatort-Fan. Okay.
Aber du hast ja schon ein paar mitgespielt.
Ich habe im Kölner Tatort schon zweimal mitgespielt, im Hamburger Tatort einmal mitgespielt, Saarbrücker einmal.
Ich habe noch nie Tatort gesehen.
Gut. Also ich bin auch gar nicht so, ich habe einen Kumpel, mit dem ich dann ab und zu, wenn ich wieder abgehe, wenn dann Tatort lief und so, aber ich bin jetzt gar nicht so, das war, bist du früher so mit Sonntagstreffen oder in der Kneipe oder so?
Ja, oft. Ja? Also nicht immer, aber ich gucke das schon ganz okay gerne.
Welches
ist
dein Lieblingspaar?
Der jetzt mit Caroline Herfurth läuft, da ist ja gerade die letzte Schauspielerin in dem Tatort gestorben. Also die, Kommissarin. Genau,
hast
den finde ich.
Spoilert?
Achso, nee, das ist schon passiert.
Aber ich habe es ja noch nicht gesehen.
Achso, nee, aber wenn du noch nie eingeguckt hast.
Ich habe gerade eine echte Story erzählt, die im Leben passiert ist, die verfilmt wurde. Und ich. Das ist schon passiert.
Ja, aber da ist jetzt eine neue Kommissarin da.
Vor allem,
whatever, wir sind
jetzt auf einmal so, ich wollte den Tatort jetzt unbedingt gucken. Heute wollte ich anfangen, Tatort zu gucken.
Was ist denn das für eine Stadt, Mann? Oh, scheiße, ja, siehst du, so tief drin bin ich gar nicht.
Ja.
Ah, das war Berlin. Ah, ja, genau. Und sie ist doch auch die Mutter von Captain Peng, oder nicht? Hä?
What?
Okay, whatever.
Immer gleich wieder so. Ferro, Mero, Ferro. Achso, Ferro gibt's auch noch.
Ne? Stimmt, Ferro gibt's auch noch. Also irgendeinen gibt's Mero, Ferro, Tero.
Wir werden uns auf
so
jeden Fall auch,
wenn du so redest, Alter. Bro.
Ey,
Du hast gesagt zwei Fragen.
Ja, ich hatte noch eine andere, aber das geht nochmal so ganz tief in deine Vergangenheit. Ich hatte so einen Podcast von dir gehört, da hast du über deinen Vater gesprochen, dass er ja erst Fischer war oder beziehungsweise auf See gearbeitet hat und dann als Koch auf einem Schiff. Und mein Vater war auch Schiffer, also Seemann, und hat dann auch gefischt mit seinem Bruder.
Das wusste ich gar nicht.
Und mein Bruder hat auf dem deutschen, auf so einem Dampfer da gekocht.
Oh, really?
Und ja, ich finde, also wenn man das hört, dann hat man ja direkt so Bilder im Kopf. So. Und ich habe mich halt gefragt, war es bei deinem Vater, ich weiß nicht genau, wann das war, ist ja schon ein paar Jahre her. Und auf welchem Schiff, war das irgendwas AIDA-mäßiges?
Nein. Es war nichts AIDA-mäßig. Ich glaube, diese ganze AIDA
ist
sehr später gekommen, dass man so auf dem Schiff irgendwie, oder? Weiß ich jetzt gar nicht.
Ich weiß auch nicht genau, ich glaube, das gibt's schon super lange.
Nein, das war schon so ein Frachter, so ganz normal, wo man irgendwie Sachen von A nach B transportiert hat. Und ich glaube, er hat so als Schiffsjunge angefangen, so Sachen aufräumen, wegpacken, ich weiß nicht, was man macht auf dem Schiff, und dann irgendwann auch als Koch sozusagen. Ja. Das ist so geil, dass mein Vater, der kann so deutsche Gerichte richtig gut kochen. Also dadurch, ne, so Erbsensuppe, irgendwie so richtig so deutsche Geschichten. Kann er richtig gut kochen, das war so seine Zeit. Aber was das für ein Schiff war, was der da gemacht hat und so, das weiß ich nicht mehr. Das war in den 80ern.
Weil das ist einfach so ein harter Job. Und mein Bruder ist, glaube ich, nach 3 Monaten geflogen, weil er sich mit dem Chef geprügelt hat.
Wow.
Auch wegen eines rassistischen Vorfalls. Also der Chef hat jemanden rassistisch beleidigt aus dem Team. Und also, was er für Geschichten erzählt hat, wie hart das auf diesen Touristen Dampfern, abgesehen davon, dass ich das komplett verurteile, wie hart diese Jobs da sind. Und das, ich meine, das war dann bei deinem Vater nochmal eine andere Zeit so. Aber so, es wird nur gesoffen, du bist auf engstem Raum, du hast ständig irgendwie nur dieses Meer um dich rum und du bist mit den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, in den kleinsten Kabinen gepfercht.
Aber das ist ja als MitarbeiterIn kann ich mir vorstellen, muss es richtig schlimm sein.
Ja.
Aber auch als Gast, ich würde mich niemals auf so eine AIDA einsperren lassen mit 1000 Leuten auf so einem Schiff. Never ever. So stelle ich mir die Hölle vor. Wirklich. Never ever. Und dann als MitarbeiterIn muss ich ganz ehrlich sagen, Horror. Das ist wirklich nochmal eine andere Nummer. Ich glaube, wenn du auf so einem Frachtschiff bist, ist da auch viel und hast wahrscheinlich nicht so viel Platz, aber da hast du ja nicht 1000 Leute um dich rum. Woran ich mich erinnere, es gab da tatsächlich damals einen Artikel von meinem Vater, weil er war ja dann immer so 3 Monate weg und war dann irgendwie ein paar Wochen zu Hause und dann wieder 3 Monate weg. Und irgendwann, ich muss ihn mal raussuchen, mein Bruder hat mir den irgendwann geschickt, war wirklich so ein Foto von meinem Vater, Seemann vermisst Familie, bla 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 und so.
Oh nein.
So haben die so über meinen Vater berichtet, weil dieses ständig Wegsein, irgendwie 3 Monate von der Familie, das hat er nicht ausgehalten und dann, irgendwann war dann auch vorbei. Das war eigentlich so dieses Ding, immer raus und nicht bei der Familie und so.
Komplett.
Ja. Wenn wir jetzt schon beim Thema Kreuzfahrten sind. Damit würde ich die Sendung gerne abschließen mit folgendem Zitat. Also letztens war ich mal wieder auf Facebook, wie man das so aller Jubeljahre macht. Und mir wird so random, werden mir so einfach so Sachen vorgeschlagen. Anzeigen, Posts von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne. Keine Ahnung, ich check's nicht. Auf jeden Fall habe ich einen Screenshot gemacht und meinem lieben Freund Aljoscha geschickt. Und jetzt lese ich das mal vor. Also der Post ist von einer Person namens Nina Queer. Da sind Fotos von einem Schiff und halbnackten Männern. Und jetzt kommt die Caption. Kreuzfahrten sind die Hölle. Schwule Kreuzfahrten sind eine Sensation. 4 Ausrufezeichen. Das kann man echt nicht miteinander vergleichen. Wer einmal eine schwule Cruise mitgemacht hat, kann danach nie wieder auf eine gewöhnliche Kreuzfahrt. Und wir sind die Beste, da wir uns nicht an die Regeln und Prüderien der großen Player halten müssen. Kommt mit auf die hysterischste und verrückteste Reise, die ihr je mitgemacht habt. Ich stehe jeden Tag für euch auf der Bühne. Es gibt ein FKK-Bums-Deck und ein Schiff voller geiler Hengste und harter Schwänze. Ich darf auch schon verraten, wir haben eine große Reisegruppe aus Schweden mit an Bord. 120 Bären. Jetzt buchen.
Mein Löwe, mein Bär. Ist das der ernst gemeinte? Ist das ernst?
Ja, das ist ernst.
So ein Gangbang-Schiff?
Ja.
Okay.
Ja, aber es gibt ja auch so Techno-Schiffe und so.
Sie so 120 Bären. Where?
Ich sag Gang, ihr sagt.
Bang!
Gang!
Bang!
Gang!
Bang!
Now we're talking.
Thelma, vielen Dank, dass du am Start warst.
Dankeschön.
Und uns beehrt hast. Und ja, was können die Leute tun, die auf Instagram folgen, die auf YouTube
viele
folgen?
Viele haben gefragt, wann du in Bremen bist, wann du in Köln bist, dass sie dich lieben und verehren und dass du eine tolle Persönlichkeit bist und wo man sehen kann, wo du als nächstes am Start
bist. Oh mein Gott.
Ja, wir haben echt
voll schön. Also ich versuche tatsächlich, was wir wirklich versuchen mit diesem Comedy-Programm, jetzt auch in andere Städte zu kommen. Köln wäre natürlich, ich bin eine Kölsche, es wäre legendär. Wir arbeiten dran. Es steht noch nicht hundertprozentig fest, aber es wird auf jeden Fall in Berlin weitergehen. Wir hatten ja einen Auftritt hier in Gorki. Das heißt, Berlin wird irgendwann, ich bin immer in Zürich, jetzt am 21. April haben wir nochmal einen Auftritt mit Security in Zürich. Also die Leute, die Bock haben, nach Zürich zu kommen oder Freunde, Familie da haben, kommen dann dahin. Und ja, ich arbeite dran,
sweet,
dass das jetzt auch mal ein bisschen weiter gespreadet wird in Deutschland.
Folgt Thelma auf Instagram und YouTube, folgt Josi und mir als Homegirls und einzeln auf Insta. Liebe Leute, checkt Josis Mucke mit Import-Export auch auf Spotify und lasst uns gerne eine gute Bewertung bei Spotify da. Man kann jetzt auch unten mit Text antworten, gerne auch auf...
Auch auf den anderen Streaming.
Genau, iTunes bitte. Und so weiter und so fort. Schenkt uns eure 5 Sterne und kommentiert unsere Videos. Was kann man sonst noch so tun? Seid auf TikTok, sagt Hannah.
Seid ihr auf TikTok?
Wir sind jetzt auf TikTok. Ja, Hannah, unsere Social Media Queen, kümmert sich um unser TikTok-Account, weil wir sind langsam auch ein bisschen... Müde.
It's too much, ne?
It's, we're tired.
Oh God, it's too much. Ich bin mit Instagram bin ich so, reicht.
Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Resttag, Abend, wann auch immer ihr das hier hört. Und bis in 2 Wochen.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss, war schön bei euch.
Fanden wir auch bei uns. Tschüss. So, mein Bruder schneidet diese Sendung.
Also Hauptsache, du schneidest ganz viel von mir rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier ist Thelma Burbeng. Ich freue mich, dich irgendwann mal kennenzulernen, falls du nach Berlin kommst. Aber ich komme auch gerne mal nach Leipzig. Ich würde mich sehr freuen. Wie alt bist du eigentlich?
Helens Bruder ist auf jeden Fall der lustigste Mensch, den ich kenne. Helens Bruder ist auf jeden Fall der lustigste Mensch, den ich kenne. Helens Bruder ist auf jeden Fall der lustigste Mensch, den ich kenne. Der lustigste.
36.
36? Now we're talking. Lass uns doch mal kennenlernen. Hamad?
Imad.
Mhm. Okay, hi. Thelma Burbing hier. Ist der ledig oder?
Nee, der hat eine Freundin.
Ach so.
And she tossed the mic away. Aber perfekt, 180 Grad auch weggesnitcht einfach. Okay, danke.